Resound List. Martin Haselböck über den Klangmagier Franz Liszt.
Einen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. An einem Morgen, den wir oft sonst mit dem Kater nach einem Ball verbinden, sind wir heute ohne Ballvergnügen, aber mit ballähnlicher und balltauglicher Musik unterwegs. Ich begrüße Sie zur ersten Folge einer neuen Reihe, Resound List. Sie schließt an die Reihe, die ich für Sie gestalten durfte, Resound Beethoven, mit der wir Ihnen die Symphonien Beethovens aufgenommen in den Originalschauplätzen näherbringen wollten. Mit Liszt ist es ähnlich. Man glaubt, Liszt zu kennen, den großen Klangmagier, aber es gibt wohl kaum einen Komponisten, der so unglaublich vielfältig ist und der noch immer für neue Überraschungen gut ist. Franz Liszt begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Als junger Organist war ich in Weimar unterwegs. Ich war eingeladen als 19-Jähriger für Konzerte in der damaligen DDR. Und Weimar, der Tempel nicht nur der Literatur, sondern auch der romantischen Musik, ist der Platz, wo die ganzen Liszt-Autographe aufbewahrt werden. Und damals schon war ich überrascht darüber, wie viele Musik hier enthalten ist, wie viel Musik hier liegt, die man gar nicht kennt. Ich dachte, Liszt hätte 3 Orgelstücke geschrieben, es waren dann über 50 und ich konnte sie edieren und auch teilweise erstmals mehrfach aufnehmen, auch auf den Originalinstrumenten, die er selbst gekannt hat. Als ich dann begann, mit dem Orchester Wiener Akademie romantische Musik zu spielen, mit den Instrumenten der Zeit, war es wieder Liszt, der im Mittelpunkt stand. Wir hatten das Glück, dass mit dem großartigen Saal in Reiding plötzlich ein Aufführungsort zur Verfügung war und gemeinsam mit dem Liszt-Festival hatten wir Gelegenheit, seit 2010 alle Liszt-Orchesterwerke aufzuführen, alle symphonischen Dichtungen, die Dante-Symphonie, die Faust-Symphonie, die ungarischen Rhapsodien und zahlreiche Einzelwerke. Und wir konnten sie auch auf CD aufnehmen. Daher hatten wir das Glück, mit meinem Orchester über 15 CDs mit Musik von Franz Liszt einzuspielen. Daher können Sie versichert sein, dass wir Ihnen Stücke anbieten können, die Sie in dieser Form noch nicht kennen, Stücke, die für Sie ganz neu sein werden. Und ich hoffe, mit dieser Reihe Ihr Interesse für einen der ganz großen romantischen Komponisten wecken zu können. Fangen wir gleich mit einer der großartigen ungarischen Rhapsodien an. Vielleicht kennen Sie die 12. ungarische Rhapsodie für Klavier. In der folgenden Orchesterfassung ist sie die Nummer 2. Sie hören das Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung, aufgenommen im Liszt-Saal in Reiding auf Instrumenten der Liszt-Zeit.
Thank you.
Sie hörten die zweite ungarische Rhapsodie von Franz Liszt, gespielt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung auf Instrumenten der Liszt-Zeit. Was heißt das eigentlich, Instrumente der Liszt-Zeit? Franz Liszt war ein ganz großer der Instrumentation. Er war neugierig, er wollte neue Instrumente in sein Orchester einführen und daher finden wir einige Instrumente, die es bis dahin in ganz anderem Zusammenhang gegeben hat, erstmalig in seiner Partitur. Zuerst einmal die Tuba. Tuba war ein Militärinstrument. Liszt holt einen virtuosen Tubaspieler und integriert das Instrument in seinen Bläsersatz. Bassklarinette, Englischhorn oder auch die virtuose Harfe, die er von der Frau von Louis Spohr, von einem seiner Vorgänger als Komponist kennengelernt hatte, erhalten ganz rasant im Orchester einen ganz existenziellen, wichtigen Platz. Die Instrumentation wurde zum Hauptinteresse Liszts. Er erdachte sich Effekte, die bis jetzt noch nicht gehört waren. Die Hörner wurden in neuer Spielweise gespielt. Er kombinierte die Vorteile des alten ventillosen Horns, Naturhorns, mit den neuen Instrumenten. Und für uns war mit der Entdeckung der Partituren Liszts immer auch die Entdeckung neuer Instrumente wichtig und spannend. Wir konnten einige Instrumente in Museen, in Archiven auftreiben und sogar Instrumente, die Liszt für sein eigenes Orchester angekauft hatte, wieder zum Spielen bringen. Die Klavier-ungarischen Rhapsodien wurden von Liszt gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem Flötisten Doppler, instrumentiert. Und Liszt, der große Förderer anderer Musiker, hatte sogar testamentarisch vermerkt, dass bei Drucklegung der ungarischen Rhapsodien hingeschrieben werden sollte, instrumentiert von Doppler, revidiert von Franz Liszt. Die Rhapsodien sind ein ganz bewusster Zug Liszts, ungarisch zu werden. Er hatte die Sprache nicht gesprochen. Er war beim alten Ungarn, Westungarn in Reiding geboren und sah sich zeitlebens als ungarischer Komponist. Dabei sind ja die ungarischen Rhapsodien eigentlich nur angeeignete Rhapsodien. Sie entstanden aus Volksmelodien der Sinti und Roma, die später mal quasi von Ungarn aus eingeeignet wurden. Liszt hatte diese Melodien Rhapsodien genannt. Er hatte sie zuerst am Klavier improvisiert, dann in Konzerten am Klavier gespielt und als sie ganz populär geworden waren, auch orchestriert. Diese Orchestrierung entstand ungefähr um 1860. Die Stücke wurden alsbald Hits von Liszt. Und wenn wir uns die dritte ungarische Rhapsodie mit ihren zündenden Rhythmen anhören, verstehen wir auch warum.
Thank you.
Sie hörten die dritte ungarische Rhapsodie, gespielt vom Orchester Wiener Akademie. Franz Liszt lagen diese Stücke besonders am Herzen. So haben wir einen kuriosen Brief an seinen Vetter Eduard in Wien, wo er schreibt: Darf ich dich mit einem Provisionsauftrag belästigen? Es handelt sich um eine ziemlich beträchtliche Sendung von ungarischer Paprika und einem Fässchen Pfefferoni. Ungarische kleine grüne Pfefferpflanzen in Essig eingemacht. Sei so freundlich und ziehe Kapellmeister Doppler zu Rat, wo diese Dinge am besten zu beziehen, und schicke sie mir so bald als möglich nach Weimar. Ich verhehle dir nicht, dass ich mit Bülow zu teilen gesonnen bin, weil mir auch Paprika und Pfefferoni besonders schmecken. Sorge aber dafür, dass eine genügende Portion expediert wird und im guten Zustand ankommt. Und da du bei dieser Veranlassung zu Doppler kommst, sage ich meinen freundschaftlichen Dank für die Instrumentierung des Pester Karnevals, wo es musikalisch Paprika und Pfefferoni nicht fehlt. Sie ist ihm vortrefflich gelungen und ich beabsichtige die Herausgabe der 6 Rhapsodien für Orchester im Herbst zu betreiben. Hier spricht er auch auf diese doppelte Instrumentation an, typisch für Liszt. Wir können uns vorstellen, dass hier eine Art Kompositionsfabrik tätig war. Liszt saß in Weimar umgeben von vielen Schülern, die verschiedenste Werke in verschiedenen Formen vorbereiteten. Also Liszt komponierte für Klavier und einige seiner Kollegen schrieben diese Stücke gleich für Trio oder für Orchester um, wobei Liszt dann diese Umarbeitungen ganz genau revidierte, Veränderungen anführte, sodass am Schluss wahrscheinlich kein einziger Ton in den Noten stand, der nicht von ihm selbst zumindest korrigiert und verändert worden war. Das heißt, diese Manufakturart des Schreibens war etwas, was für Liszt und das 19. Jahrhundert typisch war, und daher finden sich noch immer Stücke, die man zu kennen glaubte, die entweder in neuen Fassungen oder in neuen Orchestrierungen vorliegen. Und auch jetzt noch ist es uns möglich, einige Uraufführungen von Werken Liszt anzubieten, die vorher nie bekannt und nie erklungen waren. Sie hören jetzt die erste der ungarischen Rhapsodien Liszt, die sich, wie auch alle anderen, auf die sogenannten Verbunkos bezieht. Lieder der Sinti und der Roma, die schon im 18. Jahrhundert zum Beispiel von Haydn umgesetzt worden waren und die vor allem bei Soldaten beliebt waren, um Stimmung zu machen und Musik und Tanz zu ermöglichen. Die Kunstmusik hatte diese Verbunkos übernommen und gerade Liszt war es, der mit seinen Klavierimprovisationen, die dann später Orchesterwerke wurden, ganz vorzügliche Verbindungen zwischen Nationalmusik, frühen Tänzen und Kunstmusik schaffen konnte. Etwas, was gerade in Ungarn nachher von Bartok und von Kodály wieder aufgenommen worden war. Also, die erste ungarische Rhapsodie, gespielt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. auf die erste Rhapsodie folgend, möchte ich die Hitparade dieser fulminanten Stücke mit der sechsten Rhapsodie abschließen. Der Liszt den Namen Pesta Karneval gegeben hat. Wenn Sie sie hören, werden Sie wissen, warum. Und dieses Stück soll ein kleiner Ersatz für den Entfall der Ballsaison in Wien in diesem Corona-Winter bieten. Ich hoffe, die Auswahl der Stücke, der Stil von Liszt sagt Ihnen zu. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch weiterhin dieser Sendung treu bleiben können, und ich kann Ihnen versprechen, dass wir eine ganze Fülle von höchst unterschiedlichen Werken, von der Kirchenmusik bis zur großen Symphonik und bis zu den Bearbeitungen Liszts von Werken von Schubert, Beethoven und Bach bieten können. Es freut mich, dass wir hier die Möglichkeit haben, eine ganz andere Art von romantischer Musik darzustellen, und ich würde mich auf ein Wiederhören freuen. Bei Risa und Liszt, Ihr Martin Haselböck.
Resound List. Martin Haselböck über den Klangmagier Franz Liszt.